ist das erste deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Heute im Studio Jesse Wellmer und Thorsten Schröder.
Herzlich willkommen zu den Tagesthemen.
Schönen guten Abend.
Eine Bootsfahrt auf einem Berliner See an einem lauen Juniabend, das klingt harmonisch, fast romantisch, kann aber durchaus auch eine heikle Angelegenheit sein. Der konservative Seeheimerkreis der SPD lädt auf dem Teglersee zum Spargelfuttern ein. Allerdings nicht nur Sozialdemokraten, sondern auch Unionsprominenz sowie Gewerkschafts- und Arbeitgebervertreter. Also einige von denen, die auch morgen beim Koalitionsausschuss möglichst zueinander finden sollen, wenn es darum geht, endlich die großen und noch größer angekündigten Reformen auf den Weg zu bringen. Eine abendliche Spargelfahrt also als eine Art Warm-up? Was es wirklich bringen kann, wenn alle in einem Boot sitzen, Marc Steinhäuser und Nicole Konert.
Heute mal nur leichter Wellengang für die schwarz-rote Koalition. Auf dem Tegeler See will die SPD die Regierung in ruhigeres Fahrwasser manövrieren. Vor dem wichtigen Koalitionsausschuss mit Arbeitgebern und Gewerkschaften wollen sie noch mal zeigen, man steht zusammen. Zur Spargelfahrt haben die Sozialdemokraten besonders hochrangige Unionsvertreter eingeladen, den Außenminister, den CDU-Generalsekretär. Denn beim Ringen um die Reformen soll diese Schiffstour die Laune heben.
Die Stimmung ist niedergeschlagen, wenn man ehrlich ist. Und da können wir mal ein paar gesellige Stunden brauchen, wo wir also dann konstruktiv miteinander sprechen.
Also ich komme ja von der Küste und deswegen weiß ich, es ist immer gut, gemeinsam in See zu stechen. Das sorgt immer dafür, dass alle wissen, wo sie hingehören. Jeder hat meistens eine Aufgabe und man weiß, man bleibt eine gewisse Zeit zusammen. Ist gut.
Auch CSU-Chef Söder geht beim konservativen Seeheimer Kreis der SPD mit an Bord. Serviert wird traditionell Spargel und Sauce Hollandaise. Der bayerische Ministerpräsident scheint zumindest kulinarisch vom Koalitionspartner überzeugt, wundert sich aber über das Gastgeschenk. SPD-Chef Lars Klingbeil erklärt das so.
Deswegen will ich eine Sache noch sagen, das ist keine Provokation hier mit der Tasse, das ist nicht Armin Laschet, das ist Boris Pistorius, nur dass das alle auch wissen.
Finde ich auch toll, dass ihr eine Boris Pistorius-Tasse habt. Also Personenkult gibt es in Bayern ja nicht.
Nein.
Doch es sind ernste Wochen und eine Einigung bei Rente, Steuern und Arbeitszeiten ist bisher nicht in Sicht. Manche in der Koalition zweifeln inzwischen, ob das Reformpaket bis Juli gelingen kann. Vom Dampfer im Tegeler See kommen mahnende Appelle.
Wie schaffen wir es, dieses Land wieder auf einen Wachstumspfad zu bringen? Wie schaffen wir es, wieder wirtschaftliche Stärke zu entwickeln und Arbeitsplätze in diesem Land zu sichern? Das ist das, worum es morgen gehen muss. Ich freue mich, dass die Sozialpartner dabei sind.
Der Kompromiss als solches ist eben kein fauler Kompromiss. Der Kompromiss ist ein Wert. Und ich kann nur sagen vom Koalitionsausschuss, dauert manchmal ein bisschen lang, das gebe ich zu. Aber es ist jedes Mal lohnend. Und am Ende haben wir jedenfalls bislang gute Kompromisse gefunden. Und je fiebriger das Land, desto fokussierter müssen wir sein.
Damit Kompromisse und ein Comeback dieser Koalition noch gelingen können, dämpfen manche die Erwartungen. Entscheidungen gäbe es in dieser Woche nicht, heißt es. Ausgerechnet der SPD-Fraktionschef geht extra früh von Bord. Er soll das Koalitionstreffen im kleinen Kreis vorbereiten.
Wir haben ja jetzt eine Strecke vor uns und morgen kommen natürlich die Sozialpartner dann in den Koalitionsausschuss. Und das ist schon ein wichtiger Termin, weil ich glaube schon, es ist gut, gerade in diesen Zeiten auch die Legitimationsbreite so groß wie möglich zu halten.
Also viele bei Reformen mitnehmen. Die Spargelfahrt mit der MS Havelqueen zeigt zumindest, SPD und Union können auch ganz ruhig durch einen Abend steuern. Im Koalitionsausschuss morgen müssen sie das noch beweisen.
Aber heute ist unser Korrespondent Moritz Rödle mitgefahren und gerade von Bord gekommen. Moritz, das sind jetzt viele Freundlichkeitsfloskeln, viel nett Formuliertes, was wir gerade gehört haben. Aber ist da jetzt auch wirklich ein neuer Geist zu spüren? Denn das war ja auch eigentlich das Motiv der Seeheimer.
Man könnte meinen, man schließt sich in einem Boot ein und dann wird alles gut. Es gibt tatsächlich die strategische Entscheidung, ob man nach den Reden, die gehalten werden, noch von Bord geht oder dann noch die 3 Stunden mitfährt. Das kann man einmal entscheiden und wenn man sich da falsch entscheidet, dann fährt man halt 3 Stunden mit. Das ist Markus Söder heute passiert, aber er hat diese Entscheidung auch bewusst getroffen und auch Carsten Lindemann, die sind beide heute mitgefahren, wollten zeigen, dass es eben einen neuen Geist vielleicht auch in dieser Koalition gibt. Ob das jetzt wirklich ein neuer Geist ist oder ob man nur einfach beschlossen hat, dass man jetzt mal öffentlich ein bisschen netter zueinander ist und zeigt, dass man auch ja, miteinander umgehen kann und miteinander gemeinsam zu Reformergebnissen kommen will. Das lasse ich jetzt nochmal dahingestellt. Das werden wir wahrscheinlich in den nächsten 4 Wochen erleben. Aber auf jeden Fall war es heute so, dass alle sehr nett zueinander waren und dass man tatsächlich auch ein bisschen Spaß gehabt hat auf diesem Boot.
Moritz, inwiefern wurde denn schon Vorarbeit geleistet für morgen, für den Koalitionsausschuss ja im erweiterten Kreis?
Ich glaube, da ist heute hier auf dem Boot nichts passiert. Das waren dann Gespräche unter Kollegen, unter MdBs, auch unter Journalisten und auch unter Gästen des Seeheimer Kreises. Das war jetzt nicht so, dass man da großartige Vorgespräche geführt hat, auch wenn die Gewerkschaftsvertreter und die Arbeitgebervertreter auch an Bord waren. Aber das war nicht der Ort, um solche Gespräche zu führen. Vorgespräche sind tatsächlich geführt worden oder werden gerade zur Stunde geführt. Der sogenannte Sherpa-Kreis tritt heute zusammen. Wir haben das gesehen, Matthias Mirsch ist früher von Bord gegangen, hat eben diese strategische Entscheidung getroffen, konnte früher von Bord gehen. Da sitzen Jens Spahn, Alexander Hoffmann von der CSU, Alexander Dobrindt von der CSU, Thorsten Frey, der Kanzleramtsminister, Björn Böning, der Staatssekretär von Lars Klingbeil und eben Matthias Mirsch zusammen und besprechen vor, was eben in diesen kommenden Koalitionsausschüssen besprochen werden kann oder auch was da geeinigt werden kann. Ob das, was heute geeint worden ist, dann morgen eine große Rolle spielt oder ob heute überhaupt irgendwas geeint wird, das wage ich ja noch zu bezweifeln. Es geht wahrscheinlich bei den Vorbereitungen heute eher um den Tag dann am 1. Juli.
Mhm. Nochmal ein Blick auf morgen. Wie genau soll das Treffen ablaufen? Was lässt sich da schon sagen?
So richtig wissen wir das nicht. Wir wissen, dass es um 19 Uhr im Kanzleramt losgehen soll, dass jeweils gleich viele Vertreter von Arbeitgebern und von Gewerkschaften da zusammensitzen werden mit den Mitgliedern des Koalitionsausschusses, also mit den Parteivorsitzenden von SPD, CDU, CSU, mit dem Kanzler und so weiter. Und dann wird man da natürlich sprechen über das, was möglich ist. Also jeder wird wahrscheinlich vortragen dürfen, was seine Vorstellungen von Reformen sind und wo vielleicht auch rote Linien sind. Und dann wird ausgelotet werden, ob da irgendwelche Brücken sind, über die man gehen kann. Bis jetzt sehen wir das noch nicht so richtig. Gewerkschaften und Arbeitgeber haben sich ja im Vorfeld nicht gerade damit hervorgetan, dass sie sehr kooperativ unterwegs waren. Ob das morgen tatsächlich etwas bringt, ob es ein Schritt zu Reformen werden kann, das muss man wirklich sehen.
Vielen Dank, Moritz Rödle. Dankeschön. Es ist ein Rekord, den wirklich niemand braucht, der stattdessen Anlass zur Sorge bietet, weil er zeigt, dass die Gewaltbereitschaft bei uns im Land wächst. Noch nie hat die Polizei so viele politisch motivierte Straftaten erfasst wie 2025. Wieder ein historischer Höchststand wie schon im Jahr zuvor. Mit mehr als 85.800 erfassten Straftaten hat sich die Zahl in den vergangenen 10 Jahren sogar verdoppelt. Einen leichten Anstieg gab es auch bei den politisch motivierten Gewalttaten. Zum Ziel wurden im Bundestagswahljahr 2025 vor allem Politiker, Parteien und auch Polizisten. Welche Konsequenzen die Bundesregierung aus diesen Zahlen ziehen will, Jim Bob Nikschas.
Im Dunkeln beginnt das neue Jahr 2026 für fast 100.000 Menschen in Berlin. Ein Stromausfall legt das öffentliche Leben in mehreren Stadtteilen über Tage lahm. Ursache ist ein Brandanschlag auf eine Kabelbrücke. Später bekennt sich eine linksextremistische Gruppe zu dem Anschlag. Solche politisch motivierten Straftaten nehmen seit Jahren zu. Mehr als 85.800 waren es im vergangenen Jahr. Ein neuer Höchststand nach mehr als 84.000 im Vorjahr. Ein Plus von fast 2%. Bundesinnenminister Alexander Dobrindt von der CSU hatte nach dem Berliner Stromausfall bereits angekündigt, härter gegen Linksextremisten vorgehen zu wollen und sieht sich durch die neue Statistik nun bestätigt.
Deutlich zu sehen ist, dass wir es gerade in der linken Szene mit einem erheblichen Ansteigen der Gewalttaten zu verzeichnen haben.
Die richten sich vor allem gegen politische Gegner oder Beamte. Am Rande von Demonstrationen werden laut BKA immer wieder Polizisten verletzt. Körperverletzungen machten den größten Anteil politisch motivierter Gewalt aus. Konkret wurden im vergangenen Jahr mehr als 1000 Fälle von politisch links motivierter Gewalt erfasst. Im Vergleich zu 2024 ein Anstieg um fast 43%. Dennoch, mit fast 1600 Fällen macht politisch rechts motivierte Gewalt weiter den größten Anteil der Taten aus.
Bei rechts haben wir eine etwas andere Entwicklung. Hier ist die Gewalt breiter. Sie haben vor allem das Thema der rassistischen Gewalt.
Fremden- und Ausländerfeindlichkeit sind laut Statistik mit Abstand das häufigste Motiv hinter Hasskriminalität, gefolgt von Antisemitismus. Ob von rechts oder links, spielt für Soziologen dabei nicht immer die entscheidende Rolle.
Wir haben auch damit begleitend ein Weltbild des Populismus. Das heißt, gegen die da oben und gegen die jeweils anderen, jeweils Fremden. Und damit fühlen sich Menschen, die aus unterschiedlichen Gründen finden, es läuft nicht so, wie sie sich das vorstellen, die es gerne anders hätten, sich aufgerufen, zur Wehr zu setzen gegen das, was sie meinen, da schief läuft.
Ein gesellschaftliches Klima, das nicht nur den Sicherheitsbehörden, sondern auch der Opposition im Bundestag große Sorgen macht.
Wir brauchen jetzt ein Demokratiefördergesetz, wir brauchen eine verlässliche Finanzierung der Demokratieprogramme im Bundeshaushalt. Die Antwortung auf solche Radikalisierungstendenzen ist Prävention, Demokratiearbeit und Aufklärung. Das wäre jetzt der Job der Bundesregierung.
Der Innenminister dagegen setzt zunächst auf Abschreckung, vor allem bei Gewalt gegen die Polizei.
Deswegen werden wir an der Stelle auch das Strafrecht anpassen. Widerstandsdelikte gegen Einsatzkräfte müssen höher und stärker bestraft werden.
Einen entsprechenden Gesetzentwurf will Alexander Dobrindt schon bald vorlegen.
Keine 48 Stunden mehr und dann rollt der Ball in Mexiko-Stadt zum Anstoß bei der Fußball-WM in Nordamerika. Die deutsche Mannschaft hat ja gestern ihr äußerst gediegenes Quartier für das Turnier bezogen in Winston-Salem im Bundesstaat North Carolina. Und seitdem wird eifrig trainiert. Wieder mit dabei Manuel Neuer, die deutsche Nummer 1 im Tor, ohne sichtbare Probleme nach der Wadenverletzung. Erstes Spiel fürs deutsche Team, dann am Sonntagabend im ersten gegen Curaçao. Doch diese aufgepumpte Weltmeisterschaft mit ihren mehr als 100 Partien und 48 Teilnehmerländern, die polarisiert. Die einen üben sich in Euphorie, die anderen planen den Boykott.
Die Zeit bis zur Abreise wird kleiner, die Vorfreude immer größer bei den alten Herren des Niendorfer TSV in Hamburg. Heute noch ein Bierchen in der Stammkneipe, bald heißt es Koffer packen, auf nach Mexiko. Auch wenn sie bei der Ticketlotterie leer ausgegangen sind.
Wir haben uns ab Oktober beworben und haben versucht, über die Losung, also Auslosung, Tickets zu bekommen und haben mit 16 Leuten getrennt am Rechner gesessen und uns überall eingeschrieben.
Wir sind Fußballfans, wir lieben diesen Sport und wir möchten gerne dieses Spiel, einfach ein Spiel auch gerne sehen.
Jetzt wollen sie einfach so in Mexiko mitfiebern. 6 Jahre lang haben sie gemeinsam dafür gespart. Auch diese beiden Hamburger werden zur WM fliegen. Mit großem schwarz-rot-goldenem Gepäck und großer Hoffnung.
Die Vorfreude ist riesig. Also eine WM in den USA, Mexiko, Kanada ist natürlich genial. Ist schon das, was man immer so richtig Lust drauf hatte.
Die Tickets schon in der Handy-App, die Reise für ihre 21-köpfige Gruppe, Flüge, Hotels, alles gebucht. Und doch ist die Anreise nicht ganz unbeschwert.
Wir reisen dann das erste Mal in Houston ein, ist dann Texas. Da hört man auch immer, die sind auch besonders streng quasi bei der Einreise. Genau, da fragt man sich schon, wie lange wird das dauern? Was werden die für Fragen stellen? Das ist schon ein Thema in der Gruppe.
Lars Dose bleibt diesmal zu Hause in Hamburg. Der Fußball auch sein Leben. Kaum ein Turnier in den vergangenen Jahren haben er und seine Freunde verpasst. Trotzdem rote Karte für die WM, schweren Herzens, obwohl er sogar ein Ticket hat für das Deutschlandspiel in New York.
Ich würde nicht mit einem guten Gefühl hinfahren. Ich habe für mich irgendwann mal gesagt, ich mag keine Länder, wo am Flughafen Menschen mit einer Kalaschnikow rumlaufen, ohne dass das komisch auffällt. Und ich habe den Eindruck, dass wir in den USA mit diesen ICE-Agenten und so weiter immer mehr in so eine Richtung kommen, dass man das nicht so richtig kontrollieren kann.
Bauchschmerzen hätte er vor allem bei der Einreise. Seine Befürchtung, Beamte, die Handys auf Trump-kritische Nachrichten überprüfen und soziale Netzwerke scannen.
Ich habe in meinem Feed schon sehr viele Sachen, die jetzt nicht pro Trump sind. So. Und da hatte ich dann auch keine Lust drauf, vorher irgendwie meinen Social-Media-Feed zu löschen oder daraufhin um zu arbeiten.
Die meisten werden ohnehin in Deutschland gucken. Hamburg EM 2024. So wird es diesmal nicht aussehen. Kein Public Viewing im Zentrum, aber in einigen kleineren Städten. Und dann sind da ja auch noch die Kneipen. Gastwirt Andreas Lübcke will für jedes deutsche Tor 100 Euro spenden für einen guten Zweck und damit ein Zeichen setzen.
Gerade in Zeiten, wo Spaltung und Populismus irgendwie an den Tag kommt und immer mehr wird, finde ich, muss es Orte geben, an denen man einfach sein kann, wo man zusammenkommen kann, um im Zweifel in diesem Fall einfach nur nett Fußball zu gucken.
Auf viele deutsche Tore hoffen auch die alten Herren vom Niendorfer TSV. Viva Mexico! In einer Woche geht's los zur WM.
Ja, und für manche ist die WM schon wieder vorbei, bevor sie überhaupt angefangen hat. Dem somalischen Schiedsrichter Omar Artan ist die Einreise in die USA am Flughafen Miami verweigert worden, trotz Visums und entsprechenden Dokumenten des Weltfußballverbands FIFA, wie Artan sagt. Es gab bereits ähnliche Vorfälle. Ein irakischer Stürmer wurde stundenlang bei seiner Einreise festgehalten und befragt. Auch für viele Mitglieder der iranischen Delegation gibt es kein Visum. Iranische Fans sollen nach Angaben des nationalen Verbands nicht das erwartete Ticketkontingent bekommen haben. Und mehrere schottische Fans blieben wegen abgewiesener Visa auf ihren teuren Eintrittskarten sitzen. Sich da willkommen zu fühlen, das mag schwerfallen. Welches Gefühl die Gastgeber selbst mit ihrer Weltmeisterschaft verbinden? Gudrun Engel ist für uns nach Philadelphia gereist.
Der Countdown läuft. Der Ball rollt bereits im letzten Spiel der Elfenbeinküste vor Turnierbeginn in Philadelphia. Die Spieler fokussiert, die Stimmung gelöst. Das Trainingsstadion gut besucht, freier Eintritt. Das zieht Fans an, die sich die WM im eigenen Land nicht leisten können. Das dynamische System der FIFA sorgt für teilweise horrende Ticketpreise. Einer der Hauptkritikpunkte. Ich werde nicht hingehen können. $1,000 für ein Ticket, das ist doch absurd. Die Leute werden sich nicht einfach fügen und zahlen, was man ihnen vorschreibt. Sie werden dann nicht kommen. Sie können nicht Teil des Turniers werden. Dazu kommen Hürden für Fans aus bestimmten Ländern. Die etwa 250 Ivorer hier leben in den USA. Die Einreise aus der Elfenbeinküste selbst und weiteren Ländern so gut wie unmöglich. Es gelten harte Reise- und Kautionsauflagen. Die USA wollen ein guter Gastgeber sein, doch viele sorgen sich wegen der strengen Kontrollen der Einwanderungsbehörde ICE. Es ist eine beängstigende Zeit für jeden, der in die USA kommt. Das ist wirklich paradox. Es fällt schwer, in so einer Situation bei so einer Stimmung zu feiern. Wir haben einen schrecklichen Präsidenten, der es den Menschen sehr schwer macht, überhaupt hierher kommen zu wollen. Er schreckt sie ab. Sie wollen sich an den Flughäfen nicht schikanieren lassen. Und deshalb wird die WM in Philadelphia nicht so erfolgreich, wie sie hätte sein können. In der Innenstadt ist, wie an den meisten der 11 US-Spielorte, nur wenig WM-Begeisterung zu spüren. Fahnen, Fanmeilen, spärlich verteilt. Fußball zählt in den USA noch immer nicht zu den Top-Sportarten. Stattdessen im Fokus der 250. Geburtstag der Vereinigten Staaten am 4. Juli. Nicht nur für Patrioten. Hier wurde die Unabhängigkeitserklärung unterzeichnet, die älteste Demokratie der Welt gegründet. Das feiert das Land. Nicht den Fußball. Tomika Bryant ist Philadelphias bekannteste Lifestyle-Influencerin, nah am Zeitgeist der Stadt. Sie freut sich auf Fußballfans aus aller Welt, aber sie weiß auch, der Großteil der Einheimischen ist genervt von dem Spektakel. Die Leute reden davon, in einen Zug Richtung Süden oder Norden zu steigen, weil hier durch die WM alles teurer wird. Also irgendwohin, wo es günstiger ist und weniger Leute sind. Wir wollen das alles genießen, mitmachen und die Spiele anschauen. Aber der Stress aufgrund unserer ohnehin schon instabilen Wirtschaft macht die Leute sehr vorsichtig. McGillens, der älteste Pub der Stadt, eröffnet 1860, als Lincoln Präsident wurde. Der Ort für Sportliebhaber zum Gucken und Fachsimpeln. Besitzer Christopher Mullins ist vorsichtig optimistisch, dass die WM guten Umsatz bringen kann. Wie viele Gastronomen in den USA will aber auch er 20% Servicegebühr auf alle Rechnungen draufschlagen.
Wir machen das immer, wenn wir Public Viewing anbieten, denn die Gäste zahlen wenig Trinkgeld. Das ist hier aber üblicher Teil des Einkommens. Die Bedienungen sind darauf angewiesen, das gehört hier einfach dazu. Sechs Partien werden in Philadelphia ausgetragen. Jetzt müssen nur noch die Fans kommen und ihre Kreditkarten mitbringen.
Und wir wollen mit Gudrun Engel sprechen vor der Fanmeile in Washington. Gudrun, worauf müssen wir uns denn jetzt einstellen? Auf mäßig gefüllte Stadien und leicht genervte Gastgeber?
Ja, ich würde sagen, auf sehr gespannte Gastgeber, die auch noch nicht so richtig genau wissen, was da auf sie zukommt. Man sieht es vielleicht ein bisschen an der Fanmeile hinter mir. Das sieht ja noch relativ trostlos aus dafür, dass hier in zwei Tagen eine Riesenparty stattfinden soll. Also hier sollen die Spiele gezeigt werden, nicht nur der amerikanischen Mannschaft, sondern auch anderer Nationen, Public Viewing. Und es soll Festival geben und man hat sich extra den Ort vor dem Kapitol ausgesucht, damit das Ganze auch tolle Bilder produzieren kann. Die Frage ist nur, wer kommt denn überhaupt? Denn Fußball ist nach wie vor natürlich nicht Sport Nummer eins in den Vereinigten Staaten. Es ist eine Sportnation und die Amerikaner sind auch gewillt, viel Geld auszugeben für Sporttickets, wenn es um den Super Bowl geht oder wie gerade die Basketball-Endserie. Aber bei Fußball, das ist doch hier eher ein Sport für Frauen und für Einwanderer. Da geben die meisten nicht so gerne so viel Geld aus. Deswegen muss man überhaupt mal abwarten. Wir hatten im vergangenen Jahr ja die Club-WM so als Testlauf und da sind viele Stadien in den oberen Rängen wirklich frei geblieben. Das wird diesmal nicht passieren, dafür gibt es zu großes Interesse an der WM, aber die Ticketpreise sind derart hoch, dass wir jetzt schon sehen, dass es überall die Preise fallen durch dieses dynamische Ticketsystem und dass es immer noch Tickets zur Verfügung gibt. Mhm.
Wie werden sich denn die Beamten der Einwanderungsbehörde ICE verhalten während der Weltmeisterschaft?
Also sie haben angekündigt, dass sie an allen Stadien hier in den USA, 11 insgesamt, eine deutliche Präsenz zeigen wollen, aber dass sie eigentlich von Verhaftungen und so weiter absehen wollen. Das ist also auch ähnlich wie beim Super Bowl, da gab es ja auch im Vorfeld viel Diskussionen und passiert ist dann eigentlich nichts. Außenminister Rubio hat auch noch mal bestätigt, wer ein Ticket hat, muss sich keine Sorgen machen, der ist herzlich willkommen. Und Vizepräsident Vance hat gesagt, ja, selbstverständlich sind alle willkommen, aber es wäre auch gut, wenn sie dann nach dem Spiel, wenn das Ticket quasi verbraucht ist, auch schnell wieder nach Hause fahren.
Gudrun, besonders kompliziert ist die Situation für die iranische Nationalmannschaft und Fans aus dem Iran, mit dem sich die USA im Krieg befinden.
Ja, für den Iran gilt ein sogenannter Travel Ban und da ist der Iran auch nicht das einzige Land, das einzige Teilnehmerland bei dieser WM. Das gleiche gilt auch für Haiti, für die Elfenbeinküste und für den Senegal. Und Menschen aus diesen Ländern können nur unter sehr komplizierten Bedingungen und verschiedenen Auflagen oder wenn sie einen zweiten Pass haben, hier tatsächlich einreisen. Das ist eigentlich schon die ganze Zeit klar. Jetzt gibt es aber auch noch zusätzlich diesen Krieg, der jetzt aufgeladen wird politisch bei dieser WM, weil jetzt der iranische Verband beispielsweise sagt, ja, wir dürfen nicht alle einreisen, denn beispielsweise der Präsident des iranischen Fußballverbandes gehört zur Revolutionsgarde und die Fans sagen, sie können nicht die 8% Tickets bekommen. Infantino, der FIFA-Präsident, hatte eigentlich versprochen, alle Fans dürfen einreisen. So richtig scheint das aber jetzt nicht zu klappen.
Vielen Dank, Gudrun Engel in Washington. Und damit zu weiteren Nachrichten des Tages mit dir, Thorsten.
Im Nahen Osten bleibt die Lage angespannt. US-Präsident Trump wirft Iran vor, in der Nacht einen amerikanischen Militärhubschrauber vor der Küste des Oman in der Nähe der Straße von Hormuz abgeschossen zu haben. Die beiden Piloten an Bord seien zwar unverletzt, dennoch müsse man auf diesen Angriff reagieren. Unterdessen griff Israel heute wieder den Südlibanon an. Dabei kamen nach Angaben der örtlichen Behörden mindestens 8 Menschen ums Leben. Das israelische Militär wirft der Hisbollah vor, sich in dem Gebiet vor Angriffen zu verstecken. Die Führung im Iran macht eine Waffenruhe im Libanon zur Bedingung für eine Friedensregelung. Der Chefankläger des Internationalen Strafgerichtshofes, Karim Khan, ist mit sofortiger Wirkung suspendiert worden. Das teilte das Präsidium der Vertragsstaaten des Gerichts mit. Hintergrund sind Vorwürfe sexueller Belästigung aus dem Jahr 2024. Khan lässt sein Amt bereits seit gut einem Jahr ruhen. Er bestreitet alle Vorwürfe. Ob er endgültig seines Amtes enthoben wird, darüber müssen die 125 Vertragsstaaten bei einer Sondersitzung entscheiden. Gestern war es noch ein Verdacht. Jetzt gehen die Ermittler von Brandstiftung am Umspannwerk in Reutlingen aus. Laut Generalstaatsanwaltschaft Stuttgart drangen in der Nacht zum Montag ein oder mehrere Täter auf das Gelände ein und legten an mehreren Stellen Feuer. In der Folge fiel für etwa 40.000 Menschen stundenlang der Strom aus. Der Staatsschutz ermittelt, da die Tat möglicherweise extremistisch motiviert war. Wegen explodierender Kosten von mittlerweile mehr als 11 Milliarden Euro und ständiger Verzögerungen sorgt das Bahnprojekt Stuttgart 21 schon lange für Schlagzeilen. Nun zeigen SWR-Recherchen, durch neue Pannen ist eine vollständige Eröffnung des neuen Bahnhofs wohl frühestens in 5 Jahren, also 2031, möglich. Gründe sind offenbar unter anderem falsch verlegte Kabel. Zudem soll es Baumängel bei den im Tiefbahnhof verlegten Bahnsteigen geben. Die Bahn will die Verschiebung vorerst nicht bestätigen. Nach der plötzlichen Sperrung der Bonner Nordbrücke sucht die Stadt nach Möglichkeiten, den Verkehr in der Region zu entlasten. Eine könnte sein, den öffentlichen Nahverkehr vorübergehend kostenlos zu machen. Der Stadtrat muss dem noch zustimmen. Wegen neu entdeckter Schäden war die Brücke vergangene Woche bis auf Weiteres gesperrt worden. Sie ist Teil der Autobahn 565 und mit 100.000 Fahrzeugen täglich die wichtigste Ost-West-Verbindung für die Region. Der Hambacher Forst war ein Zentrum des Widerstands gegen die Braunkohleverstromung. Ein Protestcamp von Umweltaktivisten in Baumhäusern wurde 2018 in einem massiven Polizeieinsatz geräumt. Jetzt soll der Wald, auch Hambi genannt, dauerhaft unter Naturschutz gestellt werden. Dazu wurde in Düsseldorf eine Erklärung der NRW-Landesregierung unterzeichnet. Alle Flächen des Hambacher Forstes, die aktuell noch im Besitz der RWE Power AG sind, sollen bis 2035 in öffentliches Eigentum umgewandelt werden. Außerdem soll der Wald zu einem Wildnisentwicklungsgebiet weiterentwickelt werden. Zum Sport. Die deutschen Fußballfrauen haben sich zum Abschluss ihrer WM-Qualifikation mit einem 2:0-Sieg souverän gegen das Team aus Slowenien durchgesetzt.
Bundestrainer Christian Wück hat sein Team auf gleich 8 Positionen verändert im Vergleich zum entscheidenden Sieg gegen Norwegen. Aber in der ersten Hälfte funktioniert die große Rotation zunächst nicht gut. Slowenien mit den besseren Möglichkeiten, wie hier nach dem Fehler von Mamutovic, die für Berger im Tor steht, aber diesen Patzer auch selbst wieder gut macht. Kurz vor der Halbzeit geht die deutsche Mannschaft dann nach dieser Ecke von Bühl doch in Führung. Das 0:1 ein Eigentor der Sloweninnen. Der Ball von Saraj Linda verlängert und Praschnika überwindet ihre eigene Torfrau. Zur Pause ein etwas schmeichelhaftes Ergebnis für das deutsche Team. In der zweiten Hälfte tun einige Wechsel dem Wück-Team gut und in der 50. Minute steht Shakira Martinez richtig. 0:2 ein Fehler von Torhüterin Merschnick nutzt Martinez eiskalt aus. Am Ende ein noch souveräner Sieg für die deutsche Mannschaft. Ungeschlagen beenden die DFB-Frauen die WM-Qualifikation.
Den Vogel, den kennen wir alle, auch schon beim ersten Hören. Den Kuckuck. Und doch damit hört bei vielen von uns das ornithologische Fachwissen auch schon auf. Wer da draußen in der Natur sonst noch so singt und trällert, das wissen die wenigsten. Aber immerhin, von denen gibt es immer mehr. Vogelfans, die stundenlang mit Bestimmungsbuch und App durchs Land ziehen, um den einen bezaubernd klingenden Vogel zu erhorchen und im besten Fall sogar zu erspähen. Und wenn's der echte Kuckuck ist. Birdwatching ist ein Hobby, das alt und auch jung offenbar schwer begeistern kann, wie Cosima Gill mittendrin in Recke im Recker Moor beobachtet hat.
Genau hinhören, das lohnt sich im Reckermoor. Diese Kinder und Jugendlichen sind Hobby-Ornithologen, also Vogelbeobachter. Sie erkennen viele Vögel bereits an ihrem Ruf. Heute wollen sie einen ganz bestimmten Vogel finden.
Das Highlight wäre, glaube ich, ein Pirol zu sehen. Also die sind so ganz schön gelb, haben einen roten Schnabel, schwarze Flügel. Jetzt hat er gerade gesungen, das ist krass. Ja. Jetzt hat er gerade im Hintergrund von da irgendwo gesungen. Mhm. Der Pirol.
Wie klingt denn der Pirol? Du, 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 du. Die Pirol-Pirsch beginnt. Jonathan ist 12 Jahre und sein Bruder Joscha 9. Sie sind unterwegs mit der ornithologischen Jugendgruppe des Naturschutzbundes Bielefeld. Und sie haben viel Fachwissen.
Ich lese Vogelbücher abends im Bett, wie andere Krimi lesen.
Jonathan begeistert beim Birden, also bei der Vogelbeobachtung, besonders das Suchen.
Bei Vögeln ist halt das Besondere, die können fliegen, hüpfen in Baumkronen rum, sind oft klein, schwierig zu entdecken. Es ist einfach eine Herausforderung, die man hat.
Und er genießt die Zeit offline. Dirk Wegner ist Mitorganisator der Jugendtouren und bemerkt das steigende Interesse bei Jugendlichen.
Ein Rotkehlchen.
Wenn die Kids hier im Beobachtungsturm sind und Vögel beobachten, dann zocken sie nicht vorm Handy rum und so. Ne? Also denke, ist schon eine gute Sache.
Und immer gibt es etwas zu entdecken mit Fernrohr, Fernglas oder Digitalkamera.
Da hüpft irgendwas in dem Baum, Jonathan. Da taucht jetzt irgendwas auf. Ich glaube, es ist ein Zilpzalp oder ein Fietis. Wir haben den Fietis gesehen. Das ist die Schwesterart vom Zilpzalp. Das ist also vom Ton her so ziemlich der einfachste Vogel zu bestimmen neben dem Kuckuck, weil der ruft seinen eigenen Namen.
Bei der Vogelbestimmung können auch Apps helfen, wie Merlin. Der Gesang wird erfasst und dann?
Und jetzt hat er zum Beispiel schon den Fietis und den Baumpieper.
Und sie melden später, welche Vögel sie gesehen haben. Zum Beispiel über Webseiten wie Ornito. In 15 Jahren wurden so laut Anbieter mehr als 110 Millionen Vogelbeobachtungen in Deutschland erfasst. Vincent Rako zählt auf, welche Vögel bei der Tour im Moor bisher gesichtet wurden.
Nein, Töter.
Und welchen noch?
Ja, diesen Graugans. Schwarzkehlchen.
Und wenn gewisse Vogelarten seltener werden, bemerken es Ornithologen zeitnah, so wie Carsten Sassenberg. Er leitet die Jugendgruppe.
Durch das Insektensterben verschwinden auch die Vögel. Und jeder, der einige Zeit lang das beobachtet, wird auch feststellen, dass es ja weniger Zugvögel gibt als früher.
Aber erstmal eine kurze Snackpause. Zeit, über die Sommerferien nachzudenken.
Wie hat sich Ihre Urlaubsplanung verändert durch das neue Hobby Ihrer Söhne?
Ja, also so, dass man natürlich das Hobby so ein bisschen mit einbindet und dass sich die Ziele so ein bisschen mehr an Vogel, interessanten Vogelorten sich orientieren.
In den Ferien geht es ins untere Odertal, ein Vogelparadies, und das ist ihre Wunschliste.
Schreiadler, also was wir auch sehr gerne sehen wollen, Bienenfresser vielleicht.
Und dann endlich ist es soweit, das Ziel des heutigen Tages ist erreicht. Jonathan sieht ihn.
Den Pirol. Aber es ist wirklich nur ein gelber Punkt, der extrem klein ist.
Insgesamt haben sie heute 48 Vogelarten gesehen und manche nur gehört. Ein Erfolg. Und noch wichtiger für die Jugendgruppe, einfach draußen sein im Hier und Jetzt.
Und einfach draußen sein, das geht ja bei jedem Wetter. Trotzdem, liebe Claudia, wissen wir es gerne so ein bisschen konkreter. Wie wird es denn die kommenden Tage?
Ja, so richtig konkret kann ich gar nicht werden. Es werden halt immer wieder Schauer durchziehen. Dann scheint die Sonne, dann gibt's wieder Schauer, dann wieder Sonne. Also das klassische wechselhafte Wetter, über das man ja nicht so gerne spricht, weil das heißt ja irgendwie gar nichts. Aber man sieht ganz gut auf dieser Wolken- und Niederschlagsvorschau, da kommt immer mal wieder was rein, dann gibt's eine Pause. Dann kommt das nächste Tief bzw. das nächste Wolkenband und es wird wieder nass. Dann gibt's wieder einen trockenen Abschnitt. Das Ganze geht wohl so bis Freitag. Bis dahin bleibt's auch recht kühl, hat man eben hier an der gelben Farbe gesehen. Ab Samstag scheint sich dann doch mal deutlich wärmere Luft durchzusetzen und vor allen Dingen auch trockenere Luft. Da ist noch eine gewisse Unsicherheit drin, aber im Moment sieht es danach aus, als wenn dann auch mal längere Zeit trockene Abschnitte wären und vor allen Dingen die Temperaturen doch deutlich steigen würden im Vergleich zu dem, was wir im Moment haben. Und im Moment sind ja zum einen Schauer unterwegs, die sieht man auch hier heute von Westen hereingezogen. Am Alpenrand, so Richtung Allgäu und Südosten Bayerns, da regnete es sogar den Tag mal länger anhaltend. Die Schauer ziehen allerdings jetzt in der Nacht ab. Am Alpenrand bleibt es in der Nacht erst einmal trüb, es regnet weiter. Und ansonsten wird es insgesamt jetzt dichtere Wolkenfelder geben. Letzte Schauer und Gewitter verschwinden. Auch morgen direkt am Alpenrand, so Richtung Allgäu und Südosten Bayerns, weiterer Regen. Gegen Mittag erste neue Schauer aus Westen. Im Laufe des Nachmittags brodelt es. Es entwickeln sich Regengüsse mit Blitz und Donner zwischendrin. Auch da natürlich wieder trockene Abschnitte. Die Temperaturen sinken in der Nacht meist auf Werte von 13 bis 6 Grad. 6 Grad in den etwas höheren Lagen. Morgen Nachmittag Höchsttemperaturen von maximal so 12 bis 14 Grad am Alpenrand, wo es dauergrau und nass ist. Sonst mit etwas Sonne bis zu 22 Grad. Die nächsten Tage bringen ähnliches Wetter. Das heißt, am Donnerstag nochmal Schauer und Gewitter. Dann wird es aber von Südwesten her schon trockener und auflockernd. Freitag zieht eine Warmfront durch. Die bringt erst etwas Regen, danach wieder Auflockerungen und möglicherweise, wie gesagt, Samstag dann trocken.
Aber sich jetzt schon aufs Wochenende zu freuen, ist irgendwie auch zu früh. Trotzdem, vielen Dank, Claudia. Das war's von uns für heute. Wir machen Feierabend und hier im Ersten übernimmt Sandra Maischberger mit ihren Gästen.
Und einer von ihnen ist der neue FDP-Vorsitzende Wolfgang Kubicki.
Wir sehen uns morgen Abend zu neuen Tagesthemen. Wenn Sie mögen, wir würden uns freuen.
Tschüss.